SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Ein Gesetz, mit dem gesetzlich Versicherte schneller einen Arzttermin bekommen sollen. Klingt sinnvoll. Aber der Bundesrechnungshof sagt nun, dieses Gesetz nützt gar nichts und ist deshalb eine Milliardenverschwendung. In ihrem Bericht fordert die Behörde, das Gesetz wieder abzuschaffen. Einzelheiten von Andreas Herrler.
Das Terminservice- und Versorgungsgesetz wurde 2019 eingeführt. Im Kern sieht es vor, dass Kassenpatienten schneller Termine bekommen und die Ärzte dafür ein Zusatzhonorar erhalten. Rund 2,9 Milliarden Euro haben die Kassen seitdem dafür bezahlt. Schnellere Termine aber habe es nicht gegeben, kritisieren die Rechnungsprüfer. Im Gegenteil, seit 2019 sei die durchschnittliche Wartezeit für einen Facharzttermin von 33 auf 42 Tage gestiegen. Der Rechnungshof fordert deshalb, die Vergütungsregelungen zu streichen. Den Milliardenkosten stehe keine zusätzliche Leistung gegenüber.
Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland findet, dass es hierzulande eher sozial ungerecht zugeht. Im ARD-Deutschland-Trend haben 62% der Befragten der Aussage zugestimmt. Das ist der höchste Wert seit der Finanzkrise 2008. Markus Sambale mit weiteren Zahlen.
Die Regierungsparteien stehen unter Druck. Die Deutschen trauen ihnen auch bei ihren Kernthemen vergleichsweise wenig zu. Die Union liegt bei der Wirtschaftskompetenz im Parteienvergleich zwar vorn, aber auf niedrigem Niveau. Nur 31% glauben, dass die Union die Wirtschaft am ehesten voranbringt. Gleichzeitig schreiben der SPD bei ihrem Kernthema soziale Gerechtigkeit nur 24% die meiste Kompetenz zu. Damit liegt die SPD zwar auch vorn, aber weit unter ihren früheren Werten im ARD-Deutschland-Trend.
US-Präsident Trump will einen neuen Atomwaffenvertrag, mit dem die Zahl der Nuklearwaffen begrenzt wird. Das schreibt er auf seiner Online-Plattform. Der bisherige New START-Vertrag mit Russland ist gestern offiziell ausgelaufen. Aus der Nachrichtenredaktion Heike Lüttich.
Trump schreibt, es brauche einen neuen, verbesserten und modernisierten Vertrag, der lange Bestand haben könne. Mit wem er den Vertrag schließen möchte, sagt er nicht. Aber nach Angaben des Weißen Hauses will Trump in einen solchen Vertrag neben Russland auch China mit einbeziehen. Den ersten Abrüstungsvertrag hatten noch der sowjetische Präsident Gorbatschow und US-Präsident Bush Senior unterzeichnet. 2010 gab es den New START-Vertrag zwischen Washington und Moskau. Darin verpflichteten sich beide Seiten, nicht mehr als 1550 Atomsprengköpfe und maximal 700 Abschussrampen zu haben.
Der Skandal rund um den Sexualstraftäter Epstein zieht weitere Kreise in den USA und in anderen Ländern. Im Zusammenhang mit den jüngsten Veröffentlichungen des US-Justizministeriums haben nun die Behörden in Norwegen Ermittlungen gegen den früheren Regierungschef Jagland eingeleitet. Jana Sinram berichtet.
Die Spezialermittlungsbehörde für Wirtschaftskriminalität in Oslo erklärte am Abend, es bestehe der Anfangsverdacht auf schwere Korruption. Es gehe darum, ob Jagland Vorteile in Form von Geschenken, Reisen und Darlehen erhalten habe. Die Ermittlungen beziehen sich auf seine Zeit als Vorsitzender des norwegischen Nobelkomitees und Generalsekretär des Europarats. Dieses Amt hatte der Norweger von 2009 bis 2019 inne. Das norwegische Außenministerium kündigte an, beim Europarat die Aufhebung von Jaglands Immunität zu beantragen.
Der Fahrdienstleister Uber muss einer Frau in den USA mehr als 8 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Sie war als Fahrgast Opfer eines sexuellen Übergriffs eines Fahrers geworden. Ein Gericht in Phoenix entschied, der Fahrer sei ein Vertreter von Uber gewesen. Deshalb sei das Unternehmen für seine Handlungen verantwortlich. Uber hat bereits Berufung angekündigt. Der Fahrdienstleister sagt, die Fahrer seien unabhängige Auftragnehmer, keine Angestellten. Das Unternehmen könne für sie nicht haftbar gemacht werden. Vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg in einem Monat haben Wirtschaftsvertreter eine klare Vision für die Zukunft der Industrie im Land gefordert. Der Konzernchef des Automobilzulieferers Mahle, Franz, sprach in der SWR-Sendung zur Sache Baden-Württemberg von einer 10-Jahres-Agenda Wirtschaft Baden-Württemberg. Vera Engelhardt berichtet.
In einem Plan für die Wirtschaft der Zukunft im Land müsse es um Themen wie Forschung, Ausbildung und Infrastruktur gehen, aber auch um einen effizienten Staat, sagte Mahle-Chef Franz. Dietrich Birk, Geschäftsführer des Verbands der Maschinen- und Anlagenbauer Baden-Württemberg, rückte unter anderem den Breitbandausbau Landausbau in den Mittelpunkt. In den ländlichen Räumen seien viele Unternehmen auf die Versorgung mit schnellem Internet angewiesen. Am 8. März wird ein neuer Landtag gewählt. Die strauchelnde Wirtschaft spielt eine zentrale Rolle im Wahlkampf. Der Abbau tausender Stellen bei Traditionsunternehmen wie Bosch macht vielen Menschen Sorgen.
Seit 2 Monaten hat der Bund den Zugang für Geflüchtete zu Integrationskursen eingeschränkt. Aktuell werden keine neuen Anträge bearbeitet. Jetzt schlägt die Volkshochschule Kaiserslautern Alarm und warnt vor den Folgen. SWR aktuell Reporter Andreas Kallmeier.
Besonders betroffen sind junge Menschen aus der Ukraine, die schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Der von der Bundesregierung angekündigte Jobturbo drohe so ins Leere zu laufen, warnt die Volkshochschule. Und sie kritisiert, dass sie weder vorab noch im Nachhinein über den plötzlichen Stopp informiert wurde. Jetzt fielen ganze Kurse aus, auch für Menschen, die vom Jobcenter verpflichtet wurden, Deutsch zu lernen. Die Folgen: ohne Sprachkurse bleiben laut VHS viele Zuwanderer in schlecht bezahlten Jobs hängen, während die Wirtschaft gleichzeitig über Fachkräftemangel klagt.
Vor der argentinischen Atlantikküste haben Wissenschaftler eine Riesenqualle gefilmt. Sie habe die Größe eines Schulbusses und sei in einer Tiefe von rund 250 Metern entdeckt worden, teilte das zuständige Ozeaninstitut mit. Die Tentakel der Qualle können bis zu 10 Meter lang werden. Die Forscher untersuchten die komplette argentinische Küste und entdeckten dabei vermutlich auch 28 neue Arten. Darunter seien Würmer, Schnecken und Seeanemonen. Außerdem fanden sie sehr viel Plastikmüll. In Mailand ist am Abend die olympische Flamme angekommen, unter dem Jubel tausender Menschen. Heute wird die Fackel bei einem Lauf durch die norditalienische Stadt getragen, bevor mit ihr am Abend bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele 2026 das olympische Feuer entzündet wird. Die Feier findet an 4 Orten gleichzeitig statt, berichtet Silke Heine.
Die Hauptveranstaltung steigt im legendären Mailänder Giuseppe Meazza Stadion. Dort wird Eishockey-Nationalspieler Leon Dreiseitel das deutsche Team als Fahnenträger anführen. Skispringerin Katharina Schmid wird diese Ehre bei der Feier an den Schanzen von Predazzo zuteil. Zudem gibt es Zeremonien in Cortina d'Ampezzo und Livigno. Um die genauen Details der Eröffnung und der Entzündung der olympischen Flamme, sowohl in Mailand als auch in Cortina, wird wie immer ein Geheimnis gemacht. Auf jeden Fall werden 1200 Freiwillige aus 27 Ländern an der Show mitwirken. Zudem sind rund 500 Musikerinnen und Musiker beteiligt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es viele Wolken und kaum Sonne. In den nächsten Stunden setzt von Westen her leichter Regen ein. Der setzt sich dann den Tag über fort mit einigen trockenen Phasen dazwischen. 2 Grad bekommen wir heute maximal in Adenau und bis 12 Grad werden es nochmal in Freiburg. Morgen ist es erst bewölkt, aber es gibt kaum noch Regen. Später etwas Sonne und recht mild. Am Sonntag oft bewölkt oder neblig.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Wie viele Milliarden jedes Jahr in Deutschland vererbt werden, das kann man nur schätzen. Experten gehen von rund 400 Milliarden Euro aus. Genauer weiß man es nicht, weil zum Beispiel 2024 nur rund 113 Milliarden Euro steuerpflichtig waren. Ein Großteil der Vermögen blieb unter den Freibeträgen. Viele finden das ungerecht. Insbesondere die Tatsache, dass bestimmte Vermögensarten besonders begünstigt sind. Und zwar Betriebsvermögen, Anteile an Kapitalgesellschaften und land- und forstwirtschaftliches Vermögen. In unserer Serie sprechen wir diese Woche über Erben und Vererben und wie es dabei gerecht zugehen kann. Gerechtere Erbschaftssteuerregelungen wären möglich, ohne dass die deutsche Wirtschaft dadurch leidet, sagt Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sein Institut hat vor einigen Tagen einen Vorschlag zur Erbschaftssteuer vorgelegt. Herr Fratscher, inwiefern würde der das Erben gerechter machen?
Sie haben es in der Anmoderation beschrieben, dass viele Menschen in Deutschland keine Erbschaftssteuer zahlen und vor allem die mit sehr großen Erbschaften von vielen Millionen oder gar Milliarden, weil dieses Vermögen im Unternehmen oder Grund und Boden ist und dadurch eben ausgenommen wird. Und im Gegensatz die, die Erbschaftssteuer zahlen, für den muss man jetzt auch nicht leid tun, aber die zahlen mit ein paar hunderttausend Euro Erbschaften zum Teil prozentual deutlich mehr Erbschaftssteuer als Menschen mit mehreren 100 Millionen Euro an Erbschaften. Und das ist eine Schieflage, eine Ungerechtigkeit, die wahrscheinlich auch das Bundesverfassungsgericht anmahnen wird. Das geht so nicht. Ihr müsst ein faires Erbschaftssteuergesetz schaffen. Und das ist jetzt die Aufgabe der Politik, das zu tun.
Der Vorschlag aus Ihrem Haus sieht ja gar keine Ausnahmen mehr für Betriebsvermögen bei Firmenübertragungen vor. Wie viele Firmenerben müssen dann womöglich ihr Unternehmen verkaufen, um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können?
Gar kein Unternehmen muss verkauft werden, wenn man es klug und richtig macht. Und dieses Substanzbesteuerung, also das Unternehmen nimmt Schaden, wenn man die Erben mit einer Erbschaftssteuer belegt, das ist schlichtweg das Totschlagargument. Das stimmt so nicht. Man kann eine Erbschaftssteuer immer so gestalten, dass sie eben nicht zu einer solchen Substanzbesteuerung führt. Konkret heißt das, dass man eine Erbschaftssteuer, die anfällt, stunden kann und auch nur dann einziehen kann, wenn das Unternehmen Gewinn macht. Und wir haben gesehen in Zahlen, in den Fakten, dass Unternehmen, kapitalgesteuerte Unternehmen im Durchschnitt 7% Rendite im Jahr machen, 7% Gewinn nach Steuern. Das heißt, wenn man jetzt eine Erbschaftssteuer, sagen wir mal von 20% auf Unternehmensvermögen anlegt und sagt, ihr müsst über 10 Jahre jedes Jahr 2% zahlen, dann würde das bedeuten, dass die Erben, die Eigentümer des Unternehmens nicht 7% durchschnittlich im Jahr Rendite erwirtschaften, sondern nur 5%. Also, dass die Erbschaftssteuer aus den Gewinnen bedient wird. Dass also hier nicht dann auch nur Erbschaftssteuer eingezogen wird, wenn das Unternehmen mal einen Verlust macht oder keinen Gewinn macht. Und so kann man über Stundungen, über Streckungen, über Jahre eine Erbschaftssteuer so gestalten, dass sie lediglich einen Teil der Gewinne wegnimmt, aber nicht das Unternehmen schwächt und gar zum Verkauf des Unternehmens führen wird.
Also Sie würden sagen, das ist ausgeschlossen, dass man damit irgendwie die Prosperität von Familienunternehmen, zum Beispiel auch gerade hier bei uns in Baden-Württemberg, riskiert.
Ja, man kann es so gestalten, ne? Wenn man muss halt dann eben die Rechte und die Gesetze so gestalten, dass man eben diese Flexibilität hat, dass möglicherweise auch über 10, über 20 Jahre zu Stunden die Erbschaftssteuer, die anfällt, um das zu verhindern. Ja, also man kann es so gestalten, dass hier kein Unternehmen einen solchen Schaden nimmt, dass es verkauft werden muss oder gar leidet oder pleite gehen muss.
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, in unserer Serie zum Thema Erben und Vererben. Ein Best-of der Serie dieser Woche finden Sie als SWR Aktuell Kontext in der ARD Audiothek.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
In Oman treffen sich heute Unterhändler des Iran und der USA zu Verhandlungen. Die gelten als letzte Möglichkeit, einen drohenden Militärschlag der USA gegen den Iran abzuwenden. Hintergründe von Uwe Lüb.
Die USA haben Bedingungen genannt. Danach soll der Iran sein Atomprogramm stoppen, die Reichweite von Raketen begrenzen und iranfreundliche Milizen und Gruppen, etwa im Jemen und Libanon, nicht mehr unterstützen. Der Iran lehnt das ab und möchte nur über das Atomprogramm sprechen. Für die USA sollen der Sondergesandte Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Trump, Kushner, teilnehmen. Die iranische Delegation wird von Außenminister Araghchi geleitet. Die Gespräche werden angeblich nur indirekt über Vermittler geführt. Zunächst sollte das Treffen unter Beteiligung auch von Vertretern anderer Staaten in der Region in der Türkei stattfinden. Der Iran hat jedoch darauf gedrängt, es in Omans Hauptstadt Maskat zu verlegen.
Nach seinen Besuchen in Saudi-Arabien und Katar schließt Bundeskanzler Merz seine Reise in Abu Dhabi ab. Alle drei Länder spielen in der internationalen Politik eine zunehmende Rolle. Merz wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Mehr dazu von Andrea Beer.
Die Bereiche Energieversorgung oder Rüstungsgeschäfte sind auch für die mitreisende Wirtschaftsdelegation interessant. Und der Besuch von Unternehmen vor Ort steht auf der Agenda des Kanzlers. Wie Katar und Saudi-Arabien sind auch die Emirate ein reicher, möglicher Investor in Deutschland, der zudem über Gas- und Erdölressourcen verfügt. Die Bundesregierung hofft unter anderem auf mehr Flüssigerdgas aus der Golfregion. Auch weil Russland aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine als Energielieferant sanktioniert wurde.
In Villingen-Schwenningen wird heute Vormittag der neue Klimafonds Baden-Württemberg offiziell vorgestellt. Der Fonds soll Unternehmen und Naturschutz enger zusammenbringen. SWR Aktuell-Reporter Hardy Feist berichtet.
Die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg hat dieses Finanzierungsinstrument entwickelt. Es soll Unternehmen dazu anregen, freiwillig regionale Klimaschutzprojekte zu unterstützen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das Moorgebiet Kugelmoos in Villingen-Schwenningen. Hier wird eine Fläche wieder vernässt, um CO2 zu binden und die Artenvielfalt zu fördern. Unternehmen, die spenden, erhalten dafür sogenannte Naturprämien als Nachweise über den positiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Biodiversität, heißt es. Ziel ist es, ein glaubwürdiges und regionales Klimaschutzsystem in Baden-Württemberg aufzubauen. Zur offiziellen Vorstellung des Projektes in Villingen-Schwenningen werden unter anderem Landesumweltministerin Thekla Walker und der Minister für ländlichen Raum Peter Haug erwartet.
In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt und dieses Wochenende dürfte die Wahlplakate-Dichte nochmal deutlich zunehmen. Einzelheiten von Matthias Zahn aus der Redaktion Landespolitik.
In der Regel gilt, 6 Wochen vor der Wahl dürfen Wahlplakate aufgehängt oder aufgestellt werden. Ludwigshafen, Koblenz und Mainz beispielsweise erlauben das schon im Lauf des heutigen Freitags. In Trier und Kaiserslautern ist es ab Sonntag gestattet. Von den größeren Parteien in Rheinland-Pfalz heißt es, trotz Online-Wahlkampf seien die Plakate nach wie vor wichtig, um Politiker bekannt zu machen und Themen zu transportieren. Fast alle Parteien melden allerdings auch, Vandalismus, das Beschmieren oder Zerstören von Wahlplakaten, habe in den vergangenen Jahren noch einmal zugenommen.
Moderne Mode, schicker Schmuck und futuristische Designs, das gibt's ab heute auf der Winterwerkschau der Fakultät für Design an der Hochschule Pforzheim zu sehen. Ein besonderes Highlight ist die Modenschau der Studierenden für Modedesign. Annika Joost.
Neben praktischen Produktdesigns wie Krücken, die sich ergonomisch dem Körper anpassen, gibt es auf der Werkschau auch immer wieder skurrile Werke zu sehen. So hat eine Studentin seit dem Sommer ihre ausgefallenen Haare gesammelt und sie für ihre Bachelorarbeit und die Ausstellung zu verschiedenen Halsketten geflochten. Mit der Werkschau sollen die Studierenden aus Studiengängen wie Schmuck, Mode oder Industriedesign lernen, ihre Arbeit der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Noch bis Samstag zeigen die Studierenden ihre Arbeit unter anderem an der Fakultät für Design, im Alfons-Kern-Turm und im Kongresszentrum Pforzheim.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
So eingefroren wie Berlin selbst ist gerade auch das bundespolitische Geschehen. Viele Ministerinnen und der Kanzler sind auf Reisen. Die Bundestagsabgeordneten sind in ihren Wahlkreisen. Und heute verlässt auch der Bundespräsident seinen Amtssitz in Berlin. Auf ihn ist unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems besonders neidisch.
Frank-Walter Steinmeier hat in dieser Woche den schönsten Termin abgegriffen. Vergessen Sie Johann Wadephuls Indo-Pazifik-Insel-Idyll und erst recht Katharina Reiches und Friedrich Merz' Trip in die Bombast-Golfstaaten. Der Bundespräsident fliegt heute nämlich nach Mailand, was an sich ja schon eine Reise wert ist. Dann ist er aber auch noch bei der Eröffnungszeremonie der 25. Olympischen Winterspiele. Abfahrt, Biathlon, Bob würde ich alles 1000-mal lieber anschauen, als die Mangelverwaltung zu betreiben, die die politische Berichterstattung in Berlin im Moment ist. Der Bundespräsident ja offensichtlich auch. Und vielleicht ist es ja auch mal ganz gut, kurz abzuschalten und eine Politpause einzulegen. Frei nach dem Motto, Politik ist Politik und Sport ist Sport. Zumal der Sport selbst ja auch immer politischer wird. Boykottrufe vor der WM in den USA, Diskussionen um Olympiaden in Regimen und Nachhaltigkeitskritik bei klimatisierten Sportevents in der Wüste. All das haben wir diesmal nicht. Italien ist eine Demokratie und die italienischen Alpen eine Wiege des Wintersports. Insofern, wenn schon nicht heute, kann man mindestens ab morgen mal wieder abschalten und Wintersport einschalten. Ganz wie der Bundespräsident.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.